Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit mir und Will Elliots Hölle. Und bitte.
JJ nickte und versuchte, ein Kichern zu unterdrücken. Als er das nicht schaffte, wandelte er es in einen gequälten Seufzer um.
»Selbstverteidigung«, sagte er. »Die haben mich beleidigt. Plötzlich tauchen sie aus dem Nichts auf und umringen mich. Ich weiß nur noch verschwommen, was dann geschah. Ich glaube, sie schubsten mich von hinten. Zweimal. Ich fiel hin und muss wohl mit den Händen in einer Pfütze gelandet sein. Ich rappelte mich hoch und ballte die Fäuste. Ungefähr so.«
Er führte vor, was er meinte,
um sie abzuwehren. Dabei müssen sie ein paar Schlammspritzer erwischt haben. Mehr war nicht.
Wirklich?
Daraufhin hetzten die mich über das ganze Zirkusgelände. Die sind wahnsinnig, Winston.
Winston musterte ihn mit unbewegter Miene und seufzte.
Du hast heute ein Drama in Gang gesetzt, das uns allen zum Verhängnis werden kann.
JJ spielte den braven Schüler und nickte.
Haben euch die Akrobaten etwas anderes erzählt?
Fragte er.
Nein, allerdings tauchten sie plötzlich in unserem Zelt auf und da wussten wir, dass irgendwo die Kacke am Dampfen war. Im Normalfall stören sie uns nicht bei den Proben. Aber heute sind sie mitten in eine Übungseinheit geplatzt und wünschten uns viel Glück für unseren Auftritt. Klingt ja höchst bedrohlich,
sagte JJ.
Das war eine Botschaft, du Blödmann. Eine Warnung, dass die Zeit der Worte vorbei ist.
Ein unangenehmer Gedanke kroch in JJ hoch und trübte seine Freude.
Und was meint der Boss dazu? Gonko blieb ganz ruhig. Schickte mich nur auf die Suche nach dir. Schätze, dir hat noch keiner das ganze Gelände hier gezeigt,
sagte Winston mit einem Seufzer.
Das bleibt vermutlich auch wieder an mir hängen. Wie alles andere. Verdammt nochmal.
Kurt Pilo. Winston führte JJ herum, zeigte ihm dies und das und gab dazu kurzatmige Kommentare über allerlei belangloses Zeug. JJ tat schüchtern und respektvoll, denn im Augenblick war er JJ der zaghafte, von den vielen Eindrücken überwältigte neue Clown.
»Was kann ich dir sonst noch zeigen?«
überlegte Winston. Sie verschnauften vor der Schreckenskammer, nachdem sie bei den Kraftmenschen und dem Löwenbändiger vorbeigeschaut, einen Bummel durch die Budengasse gemacht und ein Hotdog gegessen hatten. JJ war in Winstons Gegenwart ungemein freundlich zu den Zirkusratten gewesen, konnte aber nichts gegen die hasserfüllten Blicke tun, die sie ihm zuwarfen.
»Ich würde gern den Boss kennenlernen«, sagte JJ.
»Diesen Kurt, von dem alle reden.« Winston dachte über diesen Vorschlag gründlich nach.
»Gar nicht so schlecht, die Idee«, meinte er schließlich. »Im Allgemeinen ist es zwar besser, den beiden Pilos auszuweichen, falls du verstehst, was ich meine. Es gibt meist Scherereien, wenn einer von denen nach dir fragt. Und so wie du dich aufführst, wird das wohl bald geschehen. Vielleicht können wir wenigstens dafür sorgen, dass ein erster Eindruck von dir positiv ist. Komm.«
Winston führte ihn einen Trampelpfad mit gelbem, verdorrtem Gras entlang, dem er bis dahin ausgewichen war. Ein paar baufällige Holzhütten säumten ihn, verlassen wie alte Grabsteine. Winston senkte die Stimme, damit die Zirkusratten nicht mitbekamen, was er sagte.
»Also, dieser Kurt Pilo ist ziemlich schwer einzuschätzen, weil du nie weißt, ob ihm diese Woche etwas nicht passt, das letzte Woche noch ganz okay war. Benimm dich am besten möglichst normal. Wenn er einen Witz macht, dann lachst du. Ist das klar?«
»Dann leitet Kurt den ganzen Laden hier, oder?« erkundigte sich JJ.
»Wir nehmen unsere Befehle von Kurt und George Pilo entgegen«, erklärte Winston. »Das ist alles, was du wissen musst. Der MM steht auf der gleichen Stufe wie die beiden, aber der verkriecht sich die meiste Zeit in der Schreckenskammer und macht da alles Mögliche. Formt Skulpturen oder puncht die Schminke, die wir benutzen.«
Sie erreichten das Westende des Zirkusgeländes. einen Platz, auf dem es keine Attraktionen gab. Die tiefe Stille, die hier herrschte, verriet allen umherstreifenden Schafen, dass sie sich verlaufen hatten. Vor ihnen tauchte ein winziger weißer Wohnwagen auf, von dem die Farbe abblätterte. Er war von einem hohen Zaun auf Klinkersteinen abgestellt.
»Hey, was ist denn da hinter dem Zaun?«
fragte JJ.
»Nichts Besonderes, und unter uns, ich würde da nicht rüberklettern.«
Sie stiegen die Metallstufen hinauf und Winston klopfte an der Tür.
»Mmm«,
brummte eine sehr tiefe Stimme von drin. Winston schob die Tür auf, die wie ein Sargdeckel knarzte, und sie traten ein. Eine verblichene Blümchentapete bedeckte die Wände des Wohnwagens. In allen Ecken hingen Kruzifixe. Auf dem Boden stapelten sich Aktendeckel aus brauner Pappe, zusammengeheftete Schriften und, zu JJs großer Überraschung, Dutzende von Bibeln, zum Teil aufgeschlagen, als seien sie benutzt und dann achtlos beiseite gelegt worden. Ganz hinten im Karawan, halb begraben unter Bergen von Papierkram, stand ein Schreibtisch aus Holz. Hier saß Kurt Pyle und spielte mit einem Kugelschreiber. Zwei seltsam leuchtende Augen starrten JJ aus knochigen Höhlen an. Wolfsaugen. Kurt Pylos Kopf war kahl und glänzte wie poliert. Sein Gesicht wirkte viel zu lang und die Lippen, blau und wulstig wie bei einem Fisch, waren zu einem betont sanftmütigen Lächeln verzogen. Eine Raubtierenergie, die sich als Hitze bemerkbar machte, schien von ihm auszustrahlen, aber als er sprach, klang sein Tonfall höflich, kultiviert, ja, geradezu samtweich.
»Hallo, Winston. Was hast du da mitgebracht?«
»Das hier ist Jamie, oder JJ, wie ihn Gonko nennt, unser neuer Clown.«
»Ausgezeichnet.«
Kurt wandte JJ seine volle Aufmerksamkeit zu.
»Komm näher, damit ich dich begrüßen kann.«
JJs Beine drohten nachzugeben. Er ging auf den Schreibtisch zu, stolperte fast über eine Mormonenbibel und streckte Kurt eine Hand entgegen. In Kurts Augen funkelte ein weißes Licht, als seine Riesenpranke JJs Finger umschloss. Seine Nerven lagen blank. Er sah Krallen und Fell, die seine Hand umschlossen, und er kämpfte gegen den Impuls an, sich aus dem Griff seines Gegenübers zu befreien. Nach einer Weile ließ Kurt seine Hand sanft los. JJ trat vom Schreibtisch zurück und murmelte unbeholfen:
»Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Kurts Fischlippen dehnten sich zu einem breiten Lächeln. Gleich würden sie reißen, wie ein Gummiband.
»Sag mal, JJ«, fragte er unvermittelt, »glaubst du an Jesus? Findest du es merkwürdig, dass wir das Werkzeug verehren, mit dem er gefoltert und getötet wurde?«
»Ja, Sir«, sagte Jamie. »Früher wussten die Menschen, wie man einen Verbrecher behandelt.«
Er merkte, dass Winston der Atem stockte. Vielleicht hatte sich JJ eben gerade auf dünnes Eis begeben, aber bei Gott, der neu entdeckte Clown in ihm wollte Kurt Pyle ausloten. Er hatte Lust, sich bis an die Grenzen vorzuwagen und zu sehen, wie weit er kam, ehe ihn der große Brutalo zurückpfiff. Aber Kurt lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lachte. Er hatte einen dröhnenden Bass, der die Wände des Wohnwagens erschütterte.
»Danke, JJ«, sagte er. »Das habe ich gebraucht. Meine schlechte Laune ist wie weggeblasen. Ich hatte vorhin Ärger mit meinem Bruder George. Alter Familienknatsch, wie das eben so ist. Ich versuchte, ihn letzten Mittwoch umzubringen, und er ist stinksauer, dass dieser Angriff kam, während er gerade seinen Darm entleerte. Oh, lange Geschichte. Na, genug davon. Willkommen in der Manege. Wir halten eine schöne alte Tradition hoch. Das scheinen mir die passenden Worte für einen Zirkusdirektor zu sein.«
Kurt tastete unter seinen Schreibtisch. Als er sich wieder aufrichtete, hielt er ein totes Tigerkätzchen in seinen Riesenpranken.
Wenn mich die Herren jetzt entschuldigen würden. Immer nur Arbeit und keine Pause.
Geht es denn mit der Sammlung voran, Boss?
Erkundigte sich Winston schüchtern.
Oh doch, erwiderte Kurt. Ich bekomme im Augenblick viele junge Katzen, aber leider keine ausgewachsenen Tiere. Und mein Bedarf ist groß.
Kurt legte das tote Tier quer über den Schreibtisch, öffnete eine Schublade und entnahm ihr ein paar Zangen.
»Also dann noch einen schönen Nachmittag, Sir«, sagte Winston.
Er fasste JJ an der Schulter und schob ihn nach draußen.
»Der ebenfalls«, meinte Kurt zerstreut. »Danke, dass du mir den neuen vorgestellt hast. Schön, wenn man das richtige Händchen für das Personal...«
JJ warf einen letzten Blick auf Kurt Pilo, ehe die Karawantür ins Schloss fiel. Der hünenhafte Mann hatte sich mit funkelnden Augen über die Katze gebeugt, spreizte ihr das Maul auf und machte sich mit der Zange an ihrem Gebiss zu schaffen.
»Was tut er da?«
wollte JJ wissen.
»Er sammelt Zähne«,
murmelte Winston.
»Alles an Zähnen, was er kriegen kann.«
Winston seufzte erleichtert, als sie sich dem Ende des schmalen Weges näherten.
»Was meinte er damit, als er sagte, dass er letzte Woche versucht habe, seinen Bruder umzubringen?«
»Ein uralter Streit. Die beiden bekämpfen sich, solange ich zurückdenken kann. George wird nie im Leben mit Kurt fertig. Umgekehrt schon eher. Aber beide sind so gerissen, dass bis jetzt jeder die Mordanschläge des anderen überlebt hat.«
»Winston, hast du Kurt Pilo schon mal richtig wütend gesehen? So wütend, dass ihm die Sicherung durchging?«
Winstons Blick ging in die Ferne, und als er antwortete, hatte JJ das Gefühl, dass er nicht die Wahrheit sagte.
»Ich glaube nicht. Und ich bin auch nicht scharf drauf, das zu erleben.«
Am späten Nachmittag kehrten sie in ihr Zelt zurück. Dupi drehte sich um.
»Hey, da ist der Neue. Gonko, der Neue ist wieder da. Gonko, schau doch mal.«
Gonko drehte sich ebenfalls um und musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen.
»Oh, hallo, mein Kleiner«, sagte er.
JJ zuckte zurück, als habe ihn jemand geschlagen.
»Nun komm schon rein, JJ«,
versuchte ihn Gonko sanft zu überreden.
»So ist es brav. Wir haben nichts Böses im Sinn.«
Langsam schob sich JJ auf den Tisch zu und nahm zwischen Roughshot und Dupi Platz. Der Lehrling war nirgendwo zu sehen.
»Frohe Kunde, Kleiner«, sagte Gonko. »Die Probe verlief ohne jeden Zwischenfall. Wir haben beschlossen, Goshi mal aussetzen zu lassen. Die Liebe bringt ihn ganz schön durcheinander. Weiber!« »Ist doch so, Gosh!«
Goshi stieß ein leises Gurgeln aus.
»Aber alle anderen, spitzenmäßig auf den Punkt genau wie geschmiert und sonst noch was. Damit hauen wir diese tuntigen Toner glatt aus dem Rennen. Dabei fällt mir ein...«
Die Begeisterung verabschiedete sich aus Gonkos Stimme.
»Du hattest Zoff mit denen?«
JJ wollte die Geschichte nicht noch einmal aufwärmen. Er tat, als sei er von der Frage zutiefst getroffen, machte auf dem Absatz kehrt und rannte wie eine gekränkte Soap-Diva schluchzend davon. Niemand folgte ihm. In seinem Zimmer legte er sich hin und dachte über die Ereignisse des Tages nach. Er überlegte, wie er Winstons Gutmütigkeit für seine Zwecke ausnutzen könnte. Wenn es JJ in der Clown-Hierarchie zu etwas bringen wollte, so war es an der Zeit, eine Sprosse nach oben zu klettern. Und jetzt? Und jetzt was? Die Schminke entfernen? Verdammtes Zeug. Er begann, sein Gesicht zu säubern. Die Schminke ließ sich nach einem Tag des Schweißes und der Tränen leicht abwischen. Nach einer Weile warf JJ den fettigen Lappen zu Boden und schloss die Augen. Er schlief sofort ein. Durch seinen Schlaf geisterte ein Albtraum. Angekettete Menschen standen in Reih und Glied da, gefügig wie eine Rinderherde.
Kurt Pilo ging freundlich plaudernd von einem zum anderen und saugte Blut aus den Halsschlagadern, in die Jamie zuvor mit seinem messerscharfen Fingernagel ein Loch gebohrt hatte. Jamie erwachte und setzte sich auf. Im nächsten Augenblick wurde ihm übel, sein Körper verkrampfte sich. Er stöhnte, wimmerte, betete zu Gott, ihn von den Schmerzen zu erlösen. Das Ganze fühlte sich wie ein Schwarm von Insekten an, die ihn von innen zerfraßen. Er hatte sich noch nie so elend gefühlt. Dann wunderte er sich, warum er sich so sehr bemühte, nicht zu schreien. Aber er schrie, und die Schreie verhallten jämmerlich. Draußen erklangen Schritte und Stimmen. Kurz darauf betrat Winston seine Kammer.
»Mann«, murmelte der alte Clown, »das hatte ich völlig vergessen. Die Nachwirkungen der Schminke. Tut mir leid, Jamie. Ich hätte dich warnen sollen.«
»Das ist schon okay«, keuchte Jamie. »Aber sag mir, was ich tun muss, damit es wieder aufhört.«
»Genau. Hast du noch diesen kleinen Beutel, den dir Gonko gegeben hat? Deinen Vorschuss, du weißt schon, dieses Pulver.«
Er zog ihn hervor und reichte ihn Winston, der eine kleine Tonschale in seinen Händen hielt.
»Es hilft praktisch gegen alles, was dir wehtut. Und alles kannst du ruhig wörtlich nehmen. Aber du musst es vorher verflüssigen. Pass auf.«
Winston schnippte ein silbernes Feuerzeug an und hielt es unter die Schale.
»Es geht nur mit einer Flamme«, erklärte er. »Du kannst es nicht sieden lassen, verdampfen oder in die Sonne legen. Du brauchst eine Flamme.«
Die runden Kristalle in der Schale zersprangen mit einem leisen Knall und sandten einen dünnen, bläulichen Rauch aus, der einen fauligen Geruch verströmte. Einen Augenblick lang glaubte Jamie, ein leises Wimmern zu hören. Dann war das Pulver zu einer silbrigen Flüssigkeit geschmolzen.
»Und jetzt wünsch dir was«, sagte Winston.
»Wie?« Jamie schaute ihn verständnislos an.
»Ich sagte, wünsch dir etwas. Das ist kein Scherz. Sprich rasch deinen Wunsch aus. Schluck das hier und alles ist wieder gut. Nun mach schon.«
Jamie wischte sich den Schweiß von der Stirn und sagte,
»Ich wünsche mir, dass, Herrgott nochmal, dieser Schmerz vergeht.« »Das reicht. Schluck das Zeug. Schnell.«
Jamie nahm die Schale so hastig, dass er den Inhalt fast verschüttet hätte. Er hielt sie an die Lippen und schlürfte die Flüssigkeit. Sie hinterließ einen seltsamen, unangenehmen Geschmack im Mund. Aber unmittelbar darauf erlosch der Schmerz, als habe jemand eine Kerze ausgeblasen. Es gab keinen Nachhall und kein allmähliches Abklingen. Der Schmerz war weg. Einfach so. Er tastete ungläubig seinen Körper ab und starrte Winston an.
»So, nun geht es uns wieder besser, nicht wahr?«
sagte der alte Clown, stand auf und wandte sich zum Gehen.
»Warte noch«, bat Jamie.
Er untersuchte verblüfft seinen Magen.
»Das ist unser Lohn? Ein schmerzstillendes Mittel?«
»Das Pulver ist weit mehr als das.«
Mit einem Seufzer nahm Winston wieder Platz.
»Es erfüllt dir, in einem vernünftigen Rahmen, jede Bitte. Deshalb nennen es manche auch Wunschstaub.«
Jamie umspannte den kleinen Samtbeutel mit einer Hand.
»Wie meinst du das? Ich spreche eine Bitte aus und schon bekomme ich, was ich haben will?«
»Ganz so ist es nun auch wieder nicht«, erklärte Winston. »Sieh, alles, was du dir wünschst, muss genehmigt werden. Dafür ist die höchste Instanz im Zirkus zuständig. Höher als Kurt Pilo, höher als jeder hier, den wir kennen. Es gibt Regeln. Falls du etwas forderst, das gegen die Regeln verstößt, dann hast du deinen Lohn verschwendet. Und das Zeug hier ist sauer verdient.«
»Woher weiß ich aber, was den Regeln entspricht und was nicht?«
»Bleib besonnen. Wünsch dir erstmal kleine Dinge, so wie eben. Wünsch keinem von den anderen Zirkusleuten etwas Böses. Abgesehen davon, dass so ein Zauber vermutlich nicht aufginge, legen wir unsere Streitigkeiten hier auf andere Weise bei. Benutze das Pulver sparsam und hebe einen Teil davon für Notfälle auf. Du könntest unvermutet in eine missliche Lage geraten oder mit noch schlimmeren Schmerzen aufwachen als vorhin.«
Winston erhob sich und seine Miene verriet, dass er noch eine Menge zu tun hatte.
»Betrachte es wie ein kleines Gebet, das erhört wird«, sagte er, ohne Jamie anzusehen. »Du darfst nicht übertreiben, das ist alles. Und mach dir keine Sorgen wegen deiner Schmerzen, die sind in spätestens 3 Tagen vorbei. Du hast inzwischen sicher gemerkt, dass diese Schminke ein echter Hammer ist.«
Winston ging. »Schminke?« fragte Jamie, und dann dämmerte ihm die Wahrheit. »Ach du Scheiße!« »Winston!« schrie er. »Was zum Henker ist gestern passiert?« Aber Winston kam nicht zurück. Was war geschehen? Von dem Augenblick an, da ihm Winston das weiße Zeug ins Gesicht geschmiert hatte, war alles verschwommen. Deutlich entsann er sich nur noch an seine Stimmung, diese Bösartigkeit, diese abgrundtiefe Gemeinheit. »Ich verwandelte mich in einen Fremden«, dachte er, und der Gedanke ließ ihn so erschauern, dass er die Decke enger um die Schultern wickelte. »Genau, das war es. Und ich verlor völlig die Kontrolle über mich.« Als nächstes kam die Erinnerung an Kurt Pilo zurück, an seine funkelnden Augen und die finstere Stirn, die sie wie eine Gewitterwolke überschattete. Jamie schloss die Augen und stöhnte. Plötzlich fühlte er sich elend. »Ich stecke verdammt tief in der Scheiße.« Der Einbruch.
»Hey, JJ«,
wisperte Roughshot aufgeregt.
»Aufwachen!«
Jamie setzte sich auf und rieb den Schlaf aus den Augen. »Ich bin wach.«
»Komm mit, das wird ein Riesending. Aber trag zuerst die Schminke auf. Ohne das Zeug hast du vermutlich zu viel Schiss.«
Bitter, aber wahr. Jamie erinnerte sich, dass Winston ihn gewarnt hatte, Roughshot bei seinen Streichen zu begleiten. Aber verschlafen wie er war, fiel ihm keine Ausrede ein. Er hörte Roughshot im Dunkeln herumkramen.
»Aha«,
sagte er, setzte sich auf Jamies Brust und schubste ihn in die Rückenlage zurück. Rasch rieb er Jamies Wangen mit einer Handvoll fettiger weißer Schminke ein.
»Moment mal«, sagte Jamie. »Musst du dich unbedingt auf mich draufsetzen? Ich trage das Zeug schon selbst auf.«
Roughshot schnellte wie ein Schachtelteufel von seiner Brust. Er holte einen Handspiegel und ein Feuerzeug, schnippte es an und konfrontierte Jamie mit seinem Spiegelbild. Sein Gesicht war nur zur Hälfte geschminkt, aber das reichte. Schwindel erfasste ihn und der Begriff Angst verabschiedete sich aus seinem Denken. JJ packte Roughshot am Kragen und zog ihn dicht zu sich heran.
»Da platzt du einfach rein und weckst mich?« zischte er. »Ich mach dich kalt, verstehst du? Ich schwör's dir, ich mach dich kalt!«
»Scht!« Roughshot verzog das Gesicht.
»Wir müssen los!«
»Wohin gehen wir?«
Allmählich fing sich JJ. Er notierte im Geiste, dass er bei Roughshot einen Gut hatte. Roughshot kam näher und raunte ihm grinsend ins Ohr.
»Kennst du die Wahrsagerin?«
JJ nickte.
»Die nehmen wir uns vor. Die kriegen wir richtig dran. Und zwar noch vor dem Auftritt.«
Roughshot kicherte.
»Die wird sowas von sauer sein.«
JJ betrachtete den Vorschlag von allen Seiten und fand ihn gut. Wenn er es genau bedachte, hatte sich die Wahrsagerin auch ganz schön aufgespielt. Rasch lief er Roughshot hinterher und gemeinsam huschten sie über die grasbedeckten Trampelpfade zwischen den Behausungen der Zirkusratten. Die Hütte der Wahrsagerin kam bald in Sicht. In ihrem Wohnwagen brannte kein Licht. Roughshot ging in die Knie und entfernte das Tuch von einem Bündel, hielt ein Feuerzeug hoch und zeigte JJ, was er da hatte. Eine Glaskugel. JJ kauerte neben ihm nieder.
»Was ist das?« »Scht! Pass auf!«
Roughshot strich mit der Hand über die glatte Fläche, wie es die Wahrsagerin mit ihrer Kristallkugel auch immer tat. Im Schein der winzigen Flamme zeigte sich ein Abbild auf dem Glas. Ein Hodensack und alles, was dazugehörte.
»Meine Eier«,
erklärte Roughshot,
»die wird sie den ganzen Tag über zu sehen kriegen.«
Er wollte schon lospusten, beherrschte sich aber schnell.
»Wir nehmen ihre Kugel mit und lassen ihr die hier als Ersatz da. Behalte ihre Tür im Auge. Wenn sie rauskommt, ahmst du einen Eulenschrei nach und verschwindest. Okay?«
JJ nickte. Er schlich zur Tür des Wohnwagens und kauerte neben den Eingangsstufen nieder. Er konnte hören, wie Roughshot mühsam ein Kichern unterdrückte. Eine Minute lang herrschte völlige Stille. Dann drang das Knirschen von Holz obszön laut durch die Nacht.
»Was treibt denn der verdammte Blödmann?«, dachte JJ.
Der Adrenalinschub ließ ihn unruhig werden und er biss sich auf die Knöchel, um nicht loszulachen. Dann brach ein gewaltiger Lärm los. Etwas krachte mit einem dumpfen Aufprall zu Boden, Glas splitterte. JJ hörte drin eine Frauenstimme im Halbschlaf murmeln.
»Beeil dich, du Idiot«, dachte er aufgeregt. »Herrgott nochmal, Mann, beeil dich!«
»Wenn jetzt alles still bleibt, haben wir es geschafft«, dachte er. Und wie auf dieses Stichwort hin kam der lauteste Knall. Ein Geräusch, als sei eine Vitrine mit Glasstatuen umgekippt. Aus dem Caravan drang eine Stimme, die alles andere als verschlafen klang.
»Wer ist da?«,
fragte Charlize scharf. Schritte kamen näher. JJ sprang auf und rannte davon. Als er um die Hütte der Wahrsagerin herumkam, sah er Roughshot durch den Vorhang sprinten. Er hielt ein Bündel an die Brust gedrückt. Vorhaben ausgeführt. Sie rannten zu ihrem Zelt zurück. Roughshot zündete zwei Kerzen an und legte das Bündel behutsam auf JJs Kopfkissen. Die Flammen leuchteten wie zwei gelbe Augen auf der Kristallkugel. Roughshot wischte mit der Hand über die polierte Fläche.
»Weshalb der fürchterliche Krach?«,
erkundigte sich Jamie.
»Ich hatte keine Ahnung, dass sie die Hütte nachts verbrettert«,
erklärte Roughshot und trommelte mit dem Daumen gegen das Glas.
»Musste erst ein paar Planken lösen. Dabei kippte wohl ein Regal um. Wie setzt man das Ding in Betrieb?«
Er hielt beide Hände über die Kugel. Und plötzlich war sie in weißes Licht getaucht.
»Na also, da, sieh sie dir an. Sie ist wach.«
Roughshot begann wie ein Irrer zu kichern. In der Kugel sah man die Wahrsagerin. Sie hielt eine Gaslaterne in der Hand und untersuchte den Trümmerhaufen in ihrer Hütte. Gleich neben dem Eingang lagen Holzplanken auf dem Boden. Dahinter waren Ziergegenstände und Bücher verstreut. Das Gesicht der Wahrsagerin schien wie versteinert. Sie hob kurz das dünne Tuch von der nachgebauten Kristallkugel und ließ es wieder fallen. Allem Anschein nach hatte sie nichts von dem Betrug gemerkt. JJ und Roughshot wechselten einen schadenfrohen Blick. JJ konnte sich gut vorstellen, dass er und Ruff irgendwann noch Freundschaft schließen würden.
»Warte nur, bis sie ihr Bad nimmt«, wisperte Roughshot. »Da kriegen wir dann noch mehr zu sehen. Ich hätte das Ding schon längst klauen sollen.«
JJ wusste, dass er und Ruff schon bald Freundschaft schließen würden.
»Ist eine ganze Weile her, seit die mal ihre Quittung bekommen hat«, sagte Roughshot. »Die ist in den letzten Jahren viel zu mächtig geworden. Weiß zu viel über die Leute und das, was sie so treiben. Sieht alles in ihrer Kristallkugel und denkt, die Pylos brauchen sie wegen ihrer Schnüffeleien notwendiger als alle anderen. Der haben wir es aber gegeben. Heute ist Vorstellung und alles, was sie den lieben langen Tag sieht, sind meine Eier.«
»Leihst du mir die eine Weile?«, fragte JJ.
»Ja, warum nicht? Hast dir Schmiere gestanden. Aber wenn sie sich auszieht, holst du mich, okay?«
»Mach ich, Kumpel.« JJ versteckte die Kugel unter seiner Bettdecke. Als JJ seine Kammer verließ, hätte er um ein Haar laut aufgeschrien. Goshi stand direkt vor seiner Tür und glotzte ihm mitten ins Gesicht. Erst blinkte sein linkes Auge, dann das rechte. Es war eine bedrohliche und zugleich surreale Situation, die JJ gar nicht gefiel. Er wandte sich mit einem Schaudern ab. Goshi wandte den Kopf nach rechts und glotzte den Korridor entlang. JJ beobachtete ihn einen Augenblick lang, ehe er sich an ihm vorbeischlängelte.
»Was zum Henker war das jetzt?«,
überlegte er. »Sollte das eine Art Warnung gewesen sein?« Er wusste es nicht genau. Und als er einen Blick über die Schulter warf und sah, dass Goshi immer noch ein Loch in die Wand zu starren versuchte, kam er zu der Überzeugung, dass es Goshi auch nicht so genau wusste. Der Auftritt. Am Vormittag versammelten sich die Clowns zu einer letzten Probe vor dem Auftritt. Gonko begann mit aufmunternden Worten, um allen die Köpfe zurechtzurücken, aber die Köpfe, mit denen er arbeitete, saßen auf starren Hälsen und ließen sich nur mühsam oder gar nicht bewegen. Immerhin passten die Kerle auf, was nicht oft geschah. Er warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Noch eine Stunde, bis die ersten Schafe eintrafen. Sie sollten an diesem Abend eine ehrliche Unterhaltung bekommen. Gonko musterte seine Truppe mit zusammengekniffenen Augen. JJ, der Neue, versteckte sich hinter den anderen und versuchte, so unauffällig wie möglich zu bleiben. Er schien schüchtern und verängstigt zu sein, von der Zirkusumgebung etwas zu sehr beeindruckt.
»Maul halten und zuhören«,
fuhr er seine Truppe an. Dupi säuberte Goschis Ohr gerade mit einem Wattestäbchen, was Goschi mit einem munteren Zwitschern quittierte, aber beide sahen ihn aufmerksam an.
»Heute Abend«, fuhr Gonko fort, »ist ein wichtiger Auftritt. Vergesst nicht, dass wir eine Verwarnung bekommen haben. Dupi, pass auf!«
»Tut mir leid, Gonko, ich wollte doch bloß...«
»Jetzt stellt euch mal auf!« »JJ, du bist noch nicht bühnentauglich, weil du die Proben bisher geschwänzt hast, als sei ich der große böse Wolf, der dich fressen will. Sieh demnächst bei den Proben zu, damit du was lernst. Okay?«
»Okay«, stammelte JJ.
»So ist es brav. Und nun an die Arbeit, meine Herzchen!«
Dupi lockte seinen Bruder auf die Matte und gemeinsam gingen die Clowns ihr Programm durch. Gonko beobachtete sie mit kritischer Miene. Die Nummer kam gut rüber. Goschi fing Fledermäuse ein und setzte sie sich auf den Kopf. Sein Staunen wirkte echt, vermutlich weil es auch ganz echt war. Und sein Kopf hatte genau den richtigen hohlen Klang, als Roughshot mit dem Hammer draufschlug. Boing. Ruff seinerseits wich den Äxten, die Gonko warf, mit Leichtigkeit aus. Und Dupis Hose rutschte nach unten, ohne sich auf halbem Weg zu verheddern. Auch wenn die Probe Gonko nicht unbedingt vom Hocker riss, so war er doch überzeugt, dass sich der Reinfall vom letzten Mal nicht wiederholen würde.
»Das wär's«, rief er.
Die Clowns gingen ihrer Wege. Gonko hatte sich vorgenommen, JJ einige Feinheiten des Programms zu erklären, aber als er sich nach ihm umdrehte, war JJ schon verschwunden. JJ hatte der Probe nicht beigewohnt, sondern sich verkrümelt, sobald ihm Gonko den Rücken zuwandte. Er glaubte felsenfest, dass er tun und lassen konnte, was er wollte, solange er es schaffte, dass seine Stimme zitterte und seine Augen feucht wurden. Jetzt jedenfalls wollte er sich wieder mit der Kristallkugel befassen, die in seinen Augen ein wahres Gottesgeschenk war. Erstens wollte er mehr über Kurt Pilo wissen. Sehr viel mehr. Er wollte wissen, wozu dieses Monster fähig war, wenn man es richtig in Zorn versetzte. Dann war da noch die Sache mit den Schafen. Woher kamen sie? Es schien sich um ganz normale Leute zu handeln. Leute, die Pizza aßen, Fußball schauten und sich fortpflanzten. Irgendetwas geschah, wenn sie hier waren. Welchen Nutzen zog der Zirkus aus den Vorstellungen? Es ging sicher nicht nur um das Geld aus dem Kartenverkauf. Sein Plan für den Abend stand jedenfalls fest. Er würde die Vorstellung von Anfang bis Ende in der Kristallkugel beobachten. Als er seine Kammer aufsuchte, um sich umzuziehen, sah er eine schöne neue Hose auf seinem Bett liegen. Ganz ähnlich wie die von Gonko. Er runzelte die Stirn, beschwichtigte aber den leisen Verdacht, dass etwas mit dieser Hose nicht stimmte, und zog sie an. Was JJ brauchte, war ein abgeschiedener Platz, von dem er aus hinter die Kulissen sehen konnte. Er spähte mit zusammengekniffenen Augen zum Dach des Clownzelts hinauf, das hoch über die umliegenden Attraktionen und Zigeunerbehausungen aufragte. Dort oben hätte er seine Ruhe. Er lief zurück in seine Kammer, packte die Kristallkugel und wickelte sie in einen Kissenbezug. Als er eben wieder nach draußen huschen wollte, ließ ihn ein Geräusch abrupt erstarren. Zunächst hielt er es für eine Sirene oder Alarmanlage. Ein langgezogener, schriller Ton, der sich absurd hob und senkte. Es klang unheimlicher als alles, was er je gehört hatte. Nach einer Weile verdrängte seine Neugier die Angst und er versuchte, das Geräusch zu orten. Plötzlich kam Dupi in den Korridor gestürmt.
»Leute!« rief er. »Leute, kommt und schaut mal! Kommt und schaut mal, Leute! Oh Mann, er ist ja so glücklich!«
»Herrgott noch mal!« brüllte JJ, dem der Lärm den letzten Nerv raubte. »Was soll denn das?«
»Komm, JJ!«
Dupi watschelte auf ihn zu und zupfte ihn am Ärmel.
Das ist Goshi, das ist Goshi, weil sie Ja gesagt hat. Sie hat Ja gesagt, JJ. Ich hab's gewusst, dass sie Ja sagen würde. JJ, ich hab's einfach gewusst.
Goshi? Sie hat Ja gesagt? Was sollte der Quatsch? Dupi zerrte ihn zu Goshis Zimmer. Was er dort sah, ließ ihn frösteln. Goshi stand mitten im Zimmer mit einem Gesichtsausdruck, der nichts Irdisches mehr an sich hatte. Seine Augen quollen so weit vor, dass sie aus den Höhlen zu Kugeln drohten. Sie richteten sich in schierer Verzückung auf JJ. Dann kam der nächste schrille Begeisterungsausbruch. Als sich JJ von dem Clownmonster abwandte und seine Blicke durch das Zimmer schweifen ließ, bemerkte er endlich die Ursache des irren Gewimmers. Auf einem niedrigen Tischchen stand eine Farnpflanze in einem schwarzen Topf. An einem der kräftigeren gelbgrünen Wedel hing ein Goldring mit einem Diamanten. Goshis Verlobte. Dupi kam von hinten und hieb JJ auf die Schulter.
»Ist das nicht klasse?«
wisperte er.
»Ist das nicht einfach obercool?«
JJ brachte nicht den Mut auf, ihm zu widersprechen. Seine Knie drohten nachzugeben. Neben ihm wimmerte Goshi und kriegte sich nicht mehr ein. JJ zog sich unauffällig zurück. Sobald alles still war, schlich er mit der hinter dem Rücken versteckten Kristallkugel ins Freie und suchte nach einer Möglichkeit, auf das Zeltdach zu gelangen. JJ steckte die Hände in die Hosentaschen und musterte nachdenklich den Steilanstieg, als er unversehens einen kalten, metallischen Gegenstand ertastete. Er zog ihn heraus. Es war ein Stahlhaken, wie ihn Freikletterer benutzten. Stirnrunzelnd verlagerte er die Kristallkugel in die Achselhöhle und erforschte die andere Hosentasche. Auch dort befand sich ein Haken. Er war völlig sicher, dass die beiden Dinger noch nicht in den Taschen gesteckt hatten, als er die Hose anzog. »Wie wär's damit?« murmelte er und verankerte die Haken mit einem lauten »Klonk« in der Zeltwand. Dann schob er die Kristallkugel vorne in seine weite Hose und begann sich an der Schräge des Zelts hochzuziehen. Auf dem Dach angekommen, genoss er erst einmal den Anblick des Zirkusgeländes aus der Vogelperspektive. Ebenerdig wirkte der Rummelplatz längst nicht so groß wie von hier oben aus. Die Besucher zeigten alle die gleichen schlafwandlerischen Bewegungen, wenn sie durch die Gassen schlenderten, an den Fahrgeschäften stehen blieben oder sich vor den Schauzelten anstellten. Nach Süden zu verlief die Gasse der Schaubuden, in der die Zigeuner ihre Attraktionen aufgebaut hatten. Sie endete an den Baracken und Wohnwagen der Schausteller, die eine eigene kleine Behelfssiedlung am Rande des Geländes bildeten. JJ sah, wie die Zirkusratten umherwuselten und überall noch einmal nach dem Rechten sahen, ehe die Vorstellungen begannen. Er holte die Kristallkugel aus seiner Hose, entfernte die Kissenhülle und lehnte sich im Schneidersitz gegen den Stützmasten in der Mitte des Zeltes. Dann tat er, was Roughshot getan hatte. Er klopfte gegen das Glas und fuhr mit der flachen Hand darüber, bis sich ein Bild zeigte. Nach ein paar Minuten hatte er den richtigen Dreh raus. Wenn er die Finger über die Kugel bewegte, nach links oder rechts, nach oben oder unten, konnte er beliebige Schwenks durchführen. Dächer und Wände stellten kein Hindernis dar. Mit einer fließenden Handbewegung ließ sich das Gelände von einem Ende zum anderen erfassen. Im Moment war das winzige, aber kristallklare Bild einer Gruppe von Schafen zu sehen, die wie Zombies die staubige Hauptstraße entlang marschierten. Manche hatten Kameras, aber niemand fotografierte. JJ verlagerte den Ausschnitt auf die Gasse der Schaubuden, die Richtung, aus der sie zu kommen schienen, und verfolgte den Weg der Herde rückwärts. Auf diese Weise kam er an einen Platz, wo der Weg einfach endete. Eine Sackgasse, ohne Tür und ohne Tor, aber mit einer Glaskabine, in der eine fette alte Zirkusratte saß, gelangweilt und lebensüberdrüssig, und sich an den Kronjuwelen kratzte. JJ runzelte die Stirn und holte die Kabine näher heran. »Kasse«, stand darauf. »Ein verdammtes Rätsel weniger«, dachte er. Er wollte eben wegschwenken und ein neues Motiv suchen, als aus dem Nichts ein junges Paar erschien und benommen neben dem Kassenhäuschen der alten Zirkusratte stand. Eben war es noch ein Fleck zertretenes Gras und dann zwei Leute. Keine Blinklichter oder Wirbel, zumindest keine für ihn erkennbaren Veränderungen. Einfach eine Sekunde lang nicht hingesehen, und da waren sie. Er blinzelte kurz Und schon standen zwei weitere Leute da. Rentnertypen, die sich ein wenig rechts von dem jungen Paar hielten, einer mit so einer Gehhilfe. Er machte einen kleinen Schwenk zum Zelt des Zauberers. Den verrückten Kerl hatte er fast vergessen.
»Ihr bekommt euren Kaninchen-Trick! Klatsch!«
JJ presste die Finger auf die Kugel und warf einen Blick in Mugabos Zelt. Noch waren die Plastikschalensitze leer. Niemand hatte sich eingefunden, um die mystische Magiershow zu erleben. Auf der Bühne stand ganz allein der Zauberer mit seiner nachtschwarzen Haut und dem hohen Turban, der ihm eine gewaltige Größe verlieh. Gonko kam ins Zelt des Zauberers geschlendert. Der Anführer der Clowns lächelte, als er auf die Bühne zuging, lässig, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Mugabo fletschte die Zähne, spannte sich an wie eine sprungbereite Raubkatze und hieb mit gekrümmten Fingern durch die Luft. Er deutete anklagend auf Gonko und brüllte ihm etwas zu.
»Vorsicht, Gongs«, wisperte JJ.
Aber Gonko schien nicht im geringsten beunruhigt. In seinem Blick lag Verachtung, fast Mitleid. Mit einem geschmeidigen Sprung war er auf der Bühne und drängte Mugabo Schritt für Schritt bis an die hintere Wand zurück. Der Magier wich zur Seite aus, stolperte über etwas und Gonko stand hoch über ihm, die Hände immer noch in den Hosentaschen, ein schwaches Lächeln auf den Lippen. Mugabo stemmte die Fersen in den Boden und kroch ein Stück weg. Gonko nahm eine Hand aus der Tasche, deutete auf den umgedrehten Zylinder und versetzte Mugabo mit ein paar ausgesuchten Gemeinheiten in einen Zorn, der sich immer höher schraubte. In den nächsten Sekunden geschah dann eine ganze Menge gleichzeitig. Mugabo war urplötzlich auf den Beinen und hob die Arme über den Kopf, als zielte er mit zwei schussbereiten Pistolen. Ebenso schnell sprang Gonko rückwärts. Er schien in der Tiefe seiner Hosentaschen nach einer Waffe zu tasten, fand aber nur ein paar Wollfussel. Mit bestürzter Miene starrte er seine leeren Hände an. JJ entging, was als nächstes geschah, denn ein grellweißer Blitz erhellte plötzlich die Kristallkugel. In der Ferne hörte er eine schwache Explosion, wie von einer Fehlzündung. Sobald das gleißende Licht in der Kugel erloschen war, sah JJ Gonko aus dem Zaubererzelt und um sein Leben rennen. JJ löste seinen Blick einen Moment lang von der Kugel und versuchte zu begreifen, was eben geschehen war. Er erinnerte sich, dass Gonkos Hände ständig in den Hosentaschen gesteckt hatten, als verwahrte er dort etwas zu seiner Verteidigung. Beweisstück B. Die Kletterhaken. In seinen Taschen war nichts gewesen, als er diese Hose anzog. Dann fiel ihm ein, was Gonko im Bedarfsfall schon alles aus seinen Taschen geholt hatte. Beile, Dolche und so fort. Etwa zu der Zeit, da er eine Verbindungslinie zwischen den beiden Punkten zog, hörte er jemanden ganz in der Tiefe aus vollen Lungen brüllen. Es war Gonko.
»Wenn ich den Arsch finde, der mir die Hose geklaut hat! Ganz egal, wer du bist, Clown, Akrobat, enger Freund oder Verwandter, ein Felsblock oder ein Gurkenglas, hör genau zu! Ich bringe dich um, verdammt nochmal! Ich finde einen Weg, und wenn es 100 Jahre dauert, ich finde einen Weg!«
Jede Pause in seinen Sätzen war erfüllt von Geklirr und Geschepper. Gonko war, wie es schien, bereits dabei, ein paar Gegenstände zu erledigen. Tische und Stühle und Fenster und was sich sonst in seiner Reichweite befand, eigentlich alles, was sich in seiner Reichweite befand. Das war der Augenblick, in dem JJ einen Daumen in den Gummizugbund seiner Hose schob und ihn nach außen rollte, bis er das kleine weiße Namensschild lesen konnte. Gonko. JJ begab sich in Rückenlage und wartete darauf, dass Frieden und Stille wieder einkehrten. Er fuhr mit dem Finger über die Kugel, fort von Mugabo und in Richtung Hauptstraße, von der ein heftiger Lärm zu ihm heraufdrang. Einige Zirkusratten hatten sich am Straßenrand versammelt, spähten zum Zelt der Clowns hinüber und schienen sich zu fragen, was das Spektakel zu bedeuten hatte. Durch diese Gruppe schob sich plötzlich ein Mann, den JJ bisher noch nicht auf dem Zirkusgelände gesehen hatte, der ihm jedoch merkwürdig bekannt vorkam. Natürlich. Er hatte die Augen, die Stirn und die Lippen von Kurt Pilo. Es machte Klick. George Pilo. Das muss der andere Big Boss sein, Kurts Bruder. Die Ähnlichkeit mit Kurt endete am Kinn. George war winzig. Er maß höchstens 1,20. Obendrein, oder vielleicht gerade deshalb, wirkte er äußerst jähzornig. Er stapfte auf das Zelt der Clowns zu, dorthin, wo Gonko noch immer ein kehliges Geheul ausstieß und Gegenstände mit Tritten durch die Gegend beförderte. Kurz bevor George um die letzte Kurve vor dem Zelteingang wetzte, kam Gonko ins Freie gestürmt. Die beiden verpassten sich knapp. George betrat das Zelt und stimmte ein schrilles Gekeife an.
»Wer scheucht hier die Schafe auf? Ist das Gonko?«
Eine gedämpfte Stimme, vermutlich Winston, antwortete. George spuckte eine Schnellfeuersalve an Flüchen aus und marschierte von dannen. Sein Gekeife verlor sich im Lärm des Rummelplatzes, der allmählich zum Leben erwachte. 3 weitere Stunden lang beobachtete JJ den Umgang zwischen Zirkusratten und Schafen und versuchte, den tieferen Sinn des Ganzen zu begreifen. Die Schafe lachten über die Scherze, kauften bunten Kram und Souvenirs an den Ständen und benahmen sich wie Schafe, die ein Beruhigungsmittel bekommen hatten. Die Zigeuner nahmen zwar ihr Geld, schienen aber nicht besonders scharf darauf zu sein. 2-mal sah er, wie sie Münzen und Scheine fallen ließen, ohne sich die Mühe zu machen, sie wieder aufzuheben. Das Einzige, was JJ bis jetzt noch nicht so recht gewagt hatte, war ein Blick in Kurt Pylos Behausung. Nun schwenkte er über den Rummelplatz hinweg auf das verlassene Gelände ganz im Norden. Die wenigen Zirkusratten, die in dieser Ecke unterwegs waren, bewegten sich verhuscht und mit gesenkten Blicken. Er holte den kleinen Wohnwagen näher heran, peilte das Dach an und entdeckte den Zirkusdirektor an seinem Schreibtisch. Kurt beugte den kahlen Schädel tief über eine Bibel. Er hielt einen Markierstift in der Riesenpranke. Allem Anschein nach färbte er gerade seine Lieblingspassagen ein. Seine Forellenlippen umspielte das Lächeln, das er fast immer auf Lager hatte. Auf dem Schreibtisch neben ihm stand eine große Schale mit etwas, das JJ zunächst für Popcorn hielt. Bei näherem Hinsehen sah er jedoch, dass die weißen Dinger Zähne waren. Groß, klein, perlweiß in allen Nuancen. Kurt griff in die Schale, schob einen Zahn in den Mund und bearbeitete ihn wie einen Lutscher. JJ zuckte zusammen, als der Boss dann aber krachend zubiss, den Zahn zermalmte und runterschluckte. »Du bist vielleicht ein perverses Ekelpaket«, wisperte JJ, während Kurt die Bibelseiten behutsam umblätterte. Kurts Kopf fuhr mit einem Ruck in die Höhe. Er runzelte angestrengt die Stirn, schaute starr vor sich hin und schien aufmerksam zu lauschen. Obwohl das Lächeln weiterhin seine Lippen umspielte, wirkte es nun irgendwie tot. Dann legte er langsam und bedrohlich den Kopf in den Nacken, bis er JJ durch die Kristallkugel direkt anschaute. Kurts Augen weiteten sich und sein Lächeln wurde breiter. JJ stockte der Atem. Sein Herz setzte einen Moment lang aus. Langsam hob Kurt eine Hand und winkte lässig. JJ fuhr mit dem Finger hastig seitwärts über das Glas, weg von dem Wohnwagen. Er hielt das Bild bei der Schreckenskammer an. Im Eingangsbereich stand ein leerer Wagen auf den Schienen. »Nichts überstürzen«, dachte er, während sich sein Herzschlag allmählich wieder beruhigte. Unten im Zelt konnte er Gonko umherstampfen hören, immer noch aufgebracht, aber mit deutlich gemäßigter Zerstörungswut. JJ fand, dass es an der Zeit war, seinen Beobachtungsposten zu verlassen und die Hose zu verstecken. Er lief bis zur Kante des Zeltdachs und blickte in die Tiefe. Die Seitenbahnen waren steil, aber er hatte es eilig. Deshalb drückte er die Kristallkugel mit einem Arm fest an sich, stellte sich seelisch auf eine harte Landung ein und rutschte auf dem Hinterteil in die Tiefe. Seine Angst vor dem Aufprall erwies sich jedoch als unnötig. Die Taschen seiner Hose blähten sich zu 2 kleinen Fallschirmen auf, die seine Talfahrt abbremsten und sich wieder klein zusammenfalteten, sobald seine Füße den Boden berührten. Er lief nach drin. Ein wahres Schlachtfeld zeugte von Gonkos Wutanfall. In seiner Kammer wickelte JJ die Kristallkugel in ein altes, von Schweiß und Blutflecken steif gewordenes Handtuch, zog hastig die Hose aus und faltete sie ordentlich zusammen. Draußen, im verwüsteten Aufenthaltsraum, schob er sie unter eines der größeren Trümmerstücke. Wenn er Glück hatte, würde Gonko denken, sie sei immer dort gewesen. Er warf einen Blick auf seine Uhr. 1. Wenn er sich recht erinnerte, fand um diese Zeit Yetis Glasfütterung statt. JJ sprintete in seinen Boxershorts über das Zirkusgelände, vorbei an den Schafen und Zirkusratten und widerstand dem Drang, nach ihnen zu spucken und zu schlagen. Im Zelt mit der Monsterschau hatte sich eine größere Menschenmenge um Yeti versammelt, der traurig auf dem Boden saß, umgeben von einem Arrangement bunter Glasgegenstände. Steve stand mit einer Spritze und Handtüchern neben ihm und begrüßte JJ mit einem Kopfnicken, als dieser sich an den Zuschauern vorbei nach vorn drängte. Steve wirkte aufmerksam und schien stolz darauf, Teil der Show zu sein. Der Junge hatte mehr Rückgrat als Jamie, das musste JJ ihm lassen. Im nächsten Moment schob Yeti langsam einen blauen Glaspinguin in den Mund, schloss die Augen und begann mit einem dumpfen Stöhnen zu kauen. Blut lief ihm über das Kinn. JJ lachte schallend los.
»Hau rein, Struppi«, kreischte er vergnügt. »Bon Appetit, du komischer Wischmob!«
Yeti warf ihm einen schmerzerfüllten Blick zu. Als er jedoch sah, dass es kein Besucher war, der ihn verhöhnte, sondern ein Artist, glomm Zorn in seinen Augen auf. Er fletschte die Zähne und erhob sich knurrend.
»Was denn?«
rief JJ und sah Steve an, der kopfschüttelnd neben Yeti stand.
»Warum soll ich sowas nicht sagen dürfen?«
Yeti setzte unsicher einen Fuß vor den anderen und kam auf ihn zu. Eine Hand umklammerte JJs Schulter und riss ihn hinter die Mauer der Zuschauer zurück. Winston und Fishboy schoben ihn ins Freie.
»Hey, Moment mal«, beschwerte sich JJ. »Ich will die Fütterung zu Ende ansehen.« »Schluss jetzt, JJ«, sagte Winston und schob ihn durch die Schafherde. »Es ist Fishboys Show. Er stellt die Regeln auf. Gehen wir.«
»Wo liegt das Problem?«,
erkundigte sich JJ auf dem Rückweg zum Zelt der Clowns.
»Du musst wissen, dass Fishboy diese Freaks echt am Herzen liegen«, erklärte Winston. »Der ist nicht wie Gonko. Fishboy besitzt noch einen Funken Mitgefühl. Ich denke, du hast ihn mit deinem Spott über diesen armen Bastard aus der Fassung gebracht.«
»Armer Bastard?«, empörte sich JJ. »Und was ist mit mir? Was ist mit meinen Rechten?«
Winston packte ihn so hart an der Schulter, dass er verblüfft schwieg.
»Armer Bastard ist genau die richtige Bezeichnung. Versetz dich mal in seine Lage. Yeti war früher ein ganz normaler Mensch. Und nun muss er zu jeder Vorstellung Glas zerkauen. Begreifst du das? Zu jeder Vorstellung, Jahr um Jahr um Jahr. Du hattest verdammt Glück, dass ich dich von ihm wegzerrte. Er hätte nicht länger als eine Sekunde gebraucht, um dir deinen dämlichen Kopf abzureißen.«
Sie erreichten das Zelt der Clowns. Winston blieb stehen, betrachtete die Verwüstung und pfiff leise durch die Zähne.
»Ich möchte ja nicht in der Haut des Kerls stecken, der ihm seine Hose weggenommen hat«, sagte er. »Ich auch nicht«,
erklärte JJ mit gut gespielter Unschuld, bis er merkte, dass er im Begriff war, sich zu verraten.
»Moment mal, was meinst du eigentlich?«
Winston ging wortlos weiter. JJ lief ihm nach und versperrte ihm den Weg.
»Was meinst du damit, Winston? Warum dieses »Ich weiß etwas, das du nicht weißt« Getue?«
Der alte Clown starrte ihn einen Augenblick lang an und deutete dann mit dem Kinn auf JJs Schlafkammer. Sie gingen hinein. JJ setzte sich auf seine Liege und versuchte, Winstons Gesichtsausdruck zu deuten.
»Mit der Zeit kriegt man ein Gespür für den Charakter eines Clowns«, sagte Winston. »Und für den Charakter der Menschen. Ich habe alle möglichen Typen erlebt. Ich weiß nicht so recht, wo ich dich einsortieren soll, JJ.«
Winston hat die Hose hier reingeschmuggelt. Dessen war sich JJ plötzlich ganz sicher.
Dieser Mistkerl hat Gonkos Hose hier reingeschmuggelt. Mit voller Absicht.
»Es gab schon früher Clowns wie dich«, fuhr Winston fort. »Glaub mir, ich habe sie alle beobachtet, mein Kleiner. Ich weiß, was geschieht, wenn du und deinesgleichen hier frei herumlauft. Also, du könntest Dinge spitz kriegen. Dinge über mich und gewisse Leute, mit denen ich mich treffe. Dinge, die mir das Genick brechen könnten, wenn sie herauskommen.
Ich zweifle keine Sekunde daran, JJ, dass du mich verraten würdest, um deine eigene Haut zu retten. Deshalb schadet es nie, vorsichtig zu sein und sich gegen solche Fälle abzusichern.
Winston stand auf und wandte sich zum Gehen.
Ich habe offen mit dir gesprochen, sagte er. Das heißt, dass du mir vertrauen kannst.
Er ging. JJ starrte dem alten Clown mit offenem Mund nach. Er war geschockt. In der nächsten Stunde dachte er laut und angestrengt nach. Winston hatte natürlich recht. JJ hätte ihn rein zum Spaß hinterrücks erdolcht, hatte sogar schon nach einer Möglichkeit gesucht, ihm einen echt bösen Streich zu spielen. Aber nun sah es doch so aus, als sei der Alte aus dem Schneider, was immer er in seiner Freizeit auch anstellte. Natürlich wollte JJ unbedingt herausfinden, um was genau es sich dabei handelte. Die Abendvorstellung. Es wurde Abend. Dunkelheit legte sich über das Zirkusgelände. Draußen im Aufenthaltsraum sah JJ den Boss. Gonko drehte sich um und entdeckte ihn.
JJ, fauchte er. Wo zum Teufel hast du den ganzen Tag gesteckt? In einer Stunde ist unser Auftritt. Du sollst ihn dir anschauen. Du sollst was dabei lernen. Du sollst Spaß dran finden. Schleich dich ja nicht wieder davon, sonst nagle ich deine Eier am Fußboden fest. Wo ist Roughshot?
Roughshot kam in den Aufenthaltsraum geflitzt, baute sich vor Gonko auf und behauptete,
»Ich habe deine Hose geklaut, Boss. Ich war das.«
Gonko starrte ihn nur verdrießlich an.
»Schlag mich«,
forderte ihn Roughshot auf und sank vor ihm auf die Knie.
»Bitte«,
Gonko wandte sich mit einem angewiderten Kopfschütteln ab.
»Alle herhören«, brüllte er.
Die Clowns gehorchten. Gonko bedachte sämtliche Anwesenden mit einem vernichtenden Blick.
»Also gut, seht zu, dass die Vorstellung heute Abend klappt, sonst könnt ihr was erleben. Und zwar von mir persönlich.«
Sie marschierten am Bühnenzelt der Akrobaten vorbei, die im Lauf des Tages Sitzreihen aus dem Zelt der Clowns abmontiert und in ihren Zuschauerraum gebracht hatten. Gonko hatte sichtlich Mühe, seinen Zorn zu unterdrücken. Die Vorstellung der Akrobaten hatte bereits begonnen, und sie konnten die O's und A's des Publikums hören, während die Artisten hoch oben in der Zeltkuppel todesmutige Schwünge und Sprünge wagten. Hinter der Bühne ihres eigenen Zelts mussten sich die Clown die dummen Sprüche von George Pilo anhören. JJ sah den Mann zum ersten Mal aus der Nähe, und er empfand, anders als bei Kurt, vor dem er insgeheim Respekt hatte, eine instinktive Abneigung gegen ihn. Hass funkelte in Georges Augen, die sich etwa auf der Höhe von Dupis Nabel befanden, aber sein Mund war zu einem Lächeln verzogen. Gonko versteifte sich, seine Schultern zuckten, aber seine Stimme blieb sanft.
»Hallo, George. Siehst du dir heute mal unsere Show an? Du wirst deine Freude an unseren Späßen haben.«
»Nein«, entgegnete George. »Ich befand mich auf der Suche nach dir, Gonko, und ich konnte nicht umhin, deinen kleinen Wutausbruch über das halbe Gelände hinweg mit anzuhören. Du hast die Schafe erschreckt. Du hast sie sogar in Panik versetzt.«
»George, es gab da einen Streit mit dem Zauberer.«
»Glaub ja nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, dich persönlich zu verwarnen. Ich weiß, dass du mit Kurt ganz gut kannst, aber ich mag dich nicht besonders, Gonko.«
»Das ist mir absolut neu, George.«
»Ich mag keinen von euch«,
zeterte George und schwenkte die Arme wie ein Schimpanse.
»Hier im Zirkus wird es Veränderungen geben. Veränderungen, hörst du? Für manche von uns ist die Party zu Ende. Für manche von uns...«
»Danke für den Tipp, George«,
wisperte Gonko. George Pilo funkelte ihn noch einen Moment lang wortlos an. Dann stürmte er aus dem Zelt, mit rudernden Armbewegungen, die alles beiseite räumten, was ihm im Wege stand.
»Ich mag George nicht, Gonko. Ich mag ihn nicht.«
»Halt deine verdammte Klappe«, fauchte Gonko.
Vom Akrobatenzelt drang stürmischer Applaus zu ihnen herüber.
»Vergiss die Vorstellung nicht«, murmelte Winston.
Ihr eigenes Publikum unterhielt sich leise und JJ spürte, wie ihn eine Woge der Erregung erfasste. Bei dem Gedanken daran, dass er jetzt dort vorne auf der Bühne stehen und eine Schar von Fremden zum Lachen bringen könnte, bereute er fast, dass er die Proben geschwänzt hatte. Gonko winkte die Clowns zu sich.
»Seid ihr bereit?«
fragte er. JJ, du passt genau auf, was die anderen machen, und schleich dich nicht wieder davon, sonst schlage ich dir den verdammten Schädel ein. Also gut, los!
Dupi stolperte die Stufen hoch. Gleichzeitig flammten die Scheinwerfer auf und tauchten die Bühne in Hitze und Licht. Was immer er da draußen tat, es entlockte dem Publikum ein kurzes Lachen und JJ stellte sich auf eine Kiste, um den Ablauf der Show zu beobachten. Roughshot schnaufte einmal tief durch und hüpfte auf die Bühne. Seine Verrücktheit entlud sich mit jedem Schritt wie eine hochschnellende Feder. Die Zuschauer schienen den Atem anzuhalten, als die grelle Comicfigur ihre hohen Luftsprünge vollführte. Dupi setzte ein gekränktes Gesicht auf, weil sich die Aufmerksamkeit Roughshot zuwandte, warf dem Kollegen einen tief traurigen Blick zu, schwenkte die Arme und versuchte ins Scheinwerferlicht zu stolpern. Roughshot deutete Grimassen schneidend auf das Publikum.
»Ja, die wollen mich sehen!«
Dupi schlurfte nach hinten, eine verlorene Gestalt. Kurz bevor er in den Kulissen verschwand, blieb er jedoch mit einem Ruck stehen, als sei ihm plötzlich ein glänzender Einfall gekommen. Er riss sich die Hose herunter und stand in gestreiften Boxershorts da, die Arme ausgebreitet wie ein Dirigent. Hinter der Bühne murmelte Gonko,
»Schnee von gestern, tut aber immer noch seinen Dienst.«
Er war in die Uniform eines englischen Polizisten geschlüpft, mit einem Sheriff-Abzeichen und einem hölzernen Schlagstock. Mit einem bizarren Stechschritt marschierte er auf die Bühne, zog eine Trillerpfeife aus der Tasche und blies hinein. Von da an ging alles schief. Dem lauten, schrillen Pfiff folgte ein leises Plopp von den Dachstützen und ein Zischen vom Fußboden her. Rauch begann aufzusteigen. Eine dicke graue Wolke hüllte Roughshot und Dupi ein. Gonko blieb wie angewurzelt stehen und starrte besorgt umher. JJ sah Winston fragend an.
»Gehört das zum...«
»Nein«,
sagte Winston grimmig.
»Das ist Sabotage.«
Winston gab Goshi einen Wink und die beiden betraten die Bühne. Goshis Arme waren steif an den Körper gepresst. Er ging unsicher auf seinen Bruder zu und verschwand im Nu in der Rauchwolke. JJ sah, dass Winston am Boden kniete und mit den Händen umhertastete, auf der Suche nach der Rauchquelle. Der Qualm wurde dichter und breitete sich in den Zuschauerraum aus. Bald darauf husteten die ersten Besucher. JJs Augen tränten und er spürte ein heftiges Kratzen im Hals. Gonko brüllte aus vollen Lungen,
»Wenn ich den Drecksack erwische!«
Aber der Rest ging in einem Hustenanfall unter. Die Zuschauer stimmten ebenfalls einen wilden Hustenchor an. Panik breitete sich aus. Die Leute kletterten über das Plastikgestühl und drängten zu den Ausgängen. Gleichzeitig wankten die Clowns von der Bühne, röchelnd und keuchend, alle bis auf Goshi, der wie ein Teekessel pfiff. Die Gruppe rannte ins Freie und schnappte nach Luft. Im Zelt nebenan ernteten die Akrobaten gerade donnernden Applaus. Die Clowns saßen still um ihren neuen Kartentisch herum, den Roughshot den Kraftmenschen geklaut hatte. Das Reden hatte Winston übernommen.
»Rauchbomben. Für ein paar Körnchen Pulver kriegst du die am Jux-Artikelstand nachgeschmissen.«
Er hob eine zwischen Daumen und Zeigefinger hoch. Ein kleines Ding, das wie ein schwarzer Tischtennisball aussah.
»Platzen und spucken jede Menge Qualm aus, sobald sie irgendwo aufschlagen. Die Mistkerle müssen ein paar Dutzend vom Dach auf die Bühne geworfen haben.«
»Weshalb gingen die genau in dem Augenblick los, als Gonko in seine Trillerpfeife blies?« fragte Roughshot.
»Schwer zu sagen. Vermutlich der reine Zufall. Oder sie postierten eine Zirkusratte mit einem ganzen Sack von dem Zeug im Dachgestänge.«
»Wer immer das war, er kann sich auf was gefasst machen«, erklärte Gonko. »Und das meine ich ernst. Wenn ich mit dem fertig bin, werden sie einen Wischmopp und ein paar Rollen Heftpflaster brauchen.«
»Wir finden raus, wer das war«,
rief Roughshot.
»Wir brauchen doch bloß einen Blick.«
JJ schnitt ihm das Wort mit einem heftigen Hustenanfall und beschwörenden Blicken ab. Winston ließ seine Blicke nachdenklich zwischen den beiden hin und her wandern, sagte aber nichts.
»Du wolltest doch was sagen, Ruff«,
meinte Dupi.
»Was wolltest du denn sagen, Ruff, hä?«
»Wir brauchen doch bloß einen Blick in ihr Zelt zu werfen.«
»Wessen Zelt, Ruff?«
Dupi ließ nicht locker.
»Na, in das Zelt von denen eben, die das getan haben.«
Dupi dachte lange und gründlich nach.
Ja, rief er dann. Genau so machen wir's, richtig, Gonko, so machen wir's. Wir werfen einen Blick in das Zelt von denen, die das getan haben und...
Wir wissen alle, wer das getan hat, sagte Gonko. Unsere Trikotträger. Sie wünschten uns gestern viel Glück für unseren Auftritt. JJ, dieser Schatz, hatte sie mit Dreck beworfen. Und keine Sorge, die kriegen ihre Quittung, aber nicht jetzt. Schreibt euch das hinter die Ohren. Im Augenblick tun wir noch so, als sei überhaupt nichts gewesen.
Tok, tok,
ertönte eine Stimme an der Tür. Ah, geht schon los, murmelte Gonko. George Pilo kam hereinmarschiert, im Schlepptau einen dicken Mann, dessen Augen so eng zusammenstanden, dass sie in einer Höhle zu sitzen schienen. Allem Anschein nach hatte der Materiemanipulator auch sein Gesicht verschönt. Da er Schlips und Anzug trug, schloss JJ haarscharf, dass es sich bei diesem Mann um den hochgeschätzten Buchhalter der Pylos handelte. George strahlte vor Schadenfreude.
»Gonko«, rief er, »ich denke, wir müssen mal ein offenes Gespräch über euren heutigen Auftritt führen. Roger und ich haben vorhin ein paar Berechnungen angestellt, eine Art Kosten-Nutzen-Analyse deiner Show. Heute Abend, Gonko, haben 9 Schafe eure Vorstellung mit dem Leben bezahlt. 9 Schafe, die wir noch nicht melken konnten. Umgekommen bei dieser Stampede, die euer Auftritt hervorgerufen hat. Was kosten 9 Schafe in Pulver, Roger?«
Roger, der Buchhalter, stellte seine Aktenmappe hastig ab und zog einen Taschenrechner hervor. Er tippte ein paar Zahlen ein und sagte,
9 Beutel, Mr. Pilo.
9 Beutel,
rief George und grinste von einem Ohr zum anderen.
9 Beutel, Gonko. Roger, welches Honorar wollten wir den Clowns für die heutige Vorstellung nochmal zahlen?
Der Buchhalter tippte weitere Zahlen ein.
9 Beutel,
verkündete er.
Richtig, sagte George. Und wie viel ist 9 minus 9?
Roger rechnete.
Das macht, 0, Mr. Pilo.
Sehr richtig, eine schöne runde Zahl, oder siehst du das anders, Gonko?
Gonko klappte den Mund auf, um etwas zu entgegnen, und schloss ihn wieder, als George ein Blatt Papier auf den Tisch klatschte. Er beäugte das Schreiben mit einem gleichgültigen Blick und meinte,
»Was mag das wohl sein, George?« »Einstweilige Suspendierung«, krähte George.
Gonko seufzte.
»Und wenn ich dagegen vorbrächte, dass unsere Vorstellung durch einen Sabotageakt beeinträchtigt wurde?«
George wippte auf den Zehen und tat, als müsste er nachdenken.
»Wenn du das vorbrächtest, würde ich dich allerdings bitten, schlüssige Beweise für diese doch recht weit hergeholte Behauptung vorzulegen.«
Gonko hielt die Rauchbombe hoch.
»Ich hatte von schlüssigen Beweisen gesprochen«, sagte George,
und Gonko warf die Rauchbombe weg.
»Selbstverständlich bliebe dir noch die Möglichkeit eines Gnadengesuchs an einen der Zirkusdirektoren, aber seine Entscheidung wäre endgültig und bindend. Und besagter Direktor wäre ich, Gonko.« »Danke, dass du alle Unklarheiten beseitigt hast, George.« »Bitte, gern geschehen. Und ich danke dir, dass du die Vorschriften respektierst. Genau das sagte ich auch zu Charlize, als ihre Kristallkugel verschwand. Eure Show ist also auf unbestimmte Zeit abgesetzt, aber keine Sorge, ich habe andere Aufgaben für euch.«
»Ich mag keine anderen Aufgaben nicht«,
jammerte Dupi.
»Ich mag sowas nicht.«
»Still, Dups«, sagte Gonko.
»Melde dich nächsten Freitagabend bei mir im Wohnwagen«, befahl George, »damit ich euch für Außenarbeiten einteilen kann. Du unterstehst mir persönlich. Ein Glückstreffer für uns beide. Findest du nicht?«
George machte auf dem Absatz kehrt und marschierte wortlos hinaus. Der Buchhalter folgte ihm beflissen. Gonko fegte die einstweilige Suspendierung vom Tisch, stand auf und ging ebenfalls. JJ wandte sich an Winston.
»Was meinte er mit Außenarbeiten?«
»Was schon?« entgegnete Winston. »Genau das, was er sagte.
arbeiten außerhalb des Geländes, dort, wo wir herkamen, bevor sie uns zum Zirkus holten.
In seiner Kammer fragte sich JJ, wie Jamie wohl auf die jüngsten Ereignisse reagieren würde.
»Ich werde dem armen Kerl einen Gefallen tun«, dachte JJ. »Ich lasse die Schminke dran. Ja, dafür wird er mir dankbar sein.«
Damit legte sich der Clown JJ schlafen. Aber Kissen und Bettdecke vereitelten seine rücksichtsvolle Geste. Die Träume im Zirkus sind lebhaft. Im Schlaf wälzte er sich schwitzend hin und her, und so dauerte es keine 2 Stunden, bis die Schminke ab war. Der Morgen danach. Jamie erwachte. Seine Hände schienen von selbst zu agieren, als sie zitternd nach dem kleinen Samtbeutel griffen. Sobald er sich rührte, setzte der Schmerz ein, und sein erster Morgengedanke war, dass ihn dieser Schmerz noch umbringen würde. Langsame, bedächtige Bewegungen. Irgendwie gelang es ihm, die Hand ruhig zu halten, während er die Körnchen zu einer silbrigen Pfütze schmolz.
»Ich will, dass der Schmerz vergeht«, krächzte er, trank das Zeug und ließ sich zurücksinken.
Es war wie das Auflegen heilender Hände. Er seufzte und dankte Gott, genoss das Gefühl, wieder unversehrt zu sein und nicht jeden einzelnen Nerv wie Feuer zu spüren. Als die Minuten verstrichen, tauchte auch sein Verstand aus dem Schlummer auf. Die Gedanken, die er vorfand, waren unerfreulich. Schwache Erinnerungen an den Vortag und den Fremden, der von seinem Körper Besitz ergriffen hatte. Sein Verstand ging ein Programm durch, das von nun an bei jedem Erwachen Routine werden sollte.
»Was hier geschieht, kann nicht sein. Aber es ist so. Ich befinde mich in diesem Zirkus, obwohl es mir unmöglich erscheint. Ich habe mich die meiste Zeit über nicht mehr unter Kontrolle. Ein Wahnsinniger steuert mich, und ich bin ihm hilflos ausgeliefert.«
Was konnte er dagegen tun? Die Antwort schien klar. Er hatte überhaupt keine Ahnung. Aber es musste einen Ausweg geben. Es musste doch eine Möglichkeit geben, diesen Ort zu verlassen. Sicher. Aber wenn er den Ausweg fand, würden sie ihn aufspüren. Genau wie das letzte Mal. Er saß in der Falle und gewöhnte sich am besten bald daran. Niemand in der richtigen Welt würde ihm helfen. Oder ihm auch nur glauben. Er vergrub sein Gesicht in den Kissen wie ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckte und weinte, bis jemand seine Kammer betrat. Winston. Der alte Clown seufzte, als er sich auf die Bettkante setzte.
»Mach dich nicht fertig, mein Junge«, sagte er ruhig. »Das wird schon.
Sch.
Mach dir keine Sorgen wegen Gonkos Hose. Ich habe das nicht getan, um dich zu erpressen. Ich muss mich gegen JJ absichern, das ist alles. Dem traue ich das Schlimmste zu, wenn der mal losgelassen ist. Der ist doch unberechenbar. Scheint ihm Freude zu bereiten, andere Leute leiden zu sehen.«
Jamie nickte seufzend.
»Und das ist von jetzt an mein Schicksal, hier im Zirkus gefangen zu bleiben bis an mein Lebensende?«
Winston antwortete nicht gleich.
»Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.«
Jamie schluckte. Er merkte, dass er den Arm des alten Clowns mit beiden Händen umklammerte.
»Gibt es einen Ausweg?« fragte er. »Wie komme ich von hier fort?«
Aber Winston zögerte sichtlich, mehr zu verraten. Er kratzte sich kurz am Kopf und schnitt eine Grimasse, ehe er sich vorbeugte und flüsterte:
»Pass auf, ich gebe dir einen Hinweis. Er besteht aus einem einzigen Wort, das jetzt allerdings noch keinen Sinn ergibt. Aber wenn die Zeit reif ist, wirst du ihn verstehen. Das Wort lautet Freiheit. Stell mir keine weiteren Fragen, nicht jetzt, solange ich nicht weiß, was du sagen oder tun wirst, wenn du die Schminke aufträgst.«
»Ich trage sie nicht mehr auf«, sagte Jamie. »Nie wieder.«
»Dir wird aber keine andere Wahl bleiben. Du kennst dich hier noch viel zu wenig aus, um etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Du schaffst es nicht, JJ zu spielen, wenn du Jamie bist. Sie würden den Unterschied merken und über dich herfallen. Oder es käme zu einem Unfall, weil dir der Schmutz der Schminke fehlt.
und du würdest durchdrehen. Ich weiß verdammt gut, wovon ich rede. Glaubst du, dass du Kurt Pilo so unverschämt in die Augen schauen könntest, wie JJ es tut? JJ, der zu dämlich ist, um sich vor jemandem zu fürchten?
Jamie wurde blass, als er an seine erste Begegnung mit Kurt zurückdachte. Ein Schauer durchlief ihn.
Nein, das glaube ich nicht.
Winston nickte.
Merk dir nur das eine Wort. Freiheit. Ich schätze, dass du bald genug verstehen wirst, was ich damit meine. Und wenn du JJ bist, wirst du dich an Gonkos Hose erinnern und an das, was Gonko dem Dieb seiner Hose angedroht hat. Aber nur, wenn du JJ bist.
Winston verließ ihn. Winston hatte vertrauliche Angelegenheiten zu erledigen. Es war früh und die meisten Zirkusleute schliefen noch. Am Tag nach der Vorstellung ließ man die Dinge im Allgemeinen gemächlich anlaufen. Winston schlenderte die Hauptstraße entlang, vorbei an der Hütte der Wahrsagerin und dem Zelt der Akrobaten. 9 tote Schafe. Das würde draußen für einigen Wirbel sorgen. Winston seufzte. Die Trauer, die er empfand, saß tief. Er wusste zwar sehr gut, wie wenig hier im Zirkus ein Menschenleben wert war, aber die gestrige Vorstellung hatte ihn noch einmal schmerzhaft daran erinnert. Er betrat das Zelt der Monsterschau, überzeugt davon, dass ihm keine neugierigen Blicke folgten und ebenso überzeugt davon, dass sich selbst von den Neugierigen niemand wundern würde, weshalb er so viel Zeit mit Fishboy verbrachte. Sie achteten beide darauf, dass sie keinen Anlass zu Spekulationen gaben. Fishboy unterhielt sich gerade mit Nugget, wie der abgetrennte Kopf von seinen Freunden genannt wurde.
»Winston!«
Fishboy eilte erfreut herbei und klopfte ihm jovial auf die Schulter. Die beiden begannen ein belangloses Gespräch über das Wetter und die Abendvorstellung, Smalltalk für den Fall, dass sie doch belauscht wurden. Nach ein paar Minuten senkte Winston die Stimme.
»Unser Auftritt gestern Abend.«
Er beendete die Frage mit hochgezogenen Augenbrauen. Fishboy antwortete mit einem klaren Blick aus schmalen, weit auseinanderstehenden Augen. »Nein«, bedeutete dieser Blick. »Wir hatten nichts damit zu tun.« Winston nickte.
»Das dachte ich mir schon. Ich wollte nur jeden Zweifel ausschließen, aber ich habe Neuigkeiten für dich.«
Fishboy kam Winston ganz nahe. Eine Vertraulichkeit entstand, bei der die meisten anderen zurückgewichen wären.
»Ich hatte recht, mit der Kristallkugel der Wahrsagerin«,
wisperte Winston.
»Sie befindet sich in der Kammer von JJ, unserem Neuen, in eine Kissenhülle gewickelt. Schlimmer noch, George weiß, dass sie verschwunden ist.«
Fishboy hob die Augenbrauen. »Bist du sicher?« drückte seine Miene aus. Winston hatte gelernt, seine Mimik zu entschlüsseln. Winston nickte.
»Keine Gefahr«, raunte er. »Ich habe etwas Pulver genommen, um meine Gedanken vor ihr zu verbergen.«
Fishboy nickte. Diese Geste bedeutete, dass er ein wenig von seinem Vorrat für den gleichen Zweck opfern würde. Sie tauschten noch ein paar belanglose Sätze, ehe sich Winston verabschiedete und ging. Der Clown war heilfroh, dass seinen alten Augen nur wenig entging. Sonst hätte er am Morgen wohl die runde Beule am Fußende von Jamies Bett übersehen, die seinen Verdacht vom Vorabend bestätigte.
»Wir finden raus, wer das war«, hatte Roughshot gerufen. »Wir brauchen doch bloß einen Blick.«
Auch das war Winston nicht entgangen. Auf dem Rückweg nahm Winston nicht den kürzesten Weg. Er schlenderte lässig durch den Zirkus, traf hier und dort Bekannte und sorgte dafür, dass seine Neuigkeiten bei den richtigen Leuten die Runde machten. Nun, da Charlize auf ihre Kristallkugel verzichten musste, war das neugierigste Augenpaar auf dem Gelände blind. Aber neugierige Augen sind immer einen Spalt weit offen. Das durfte er keine Sekunde lang vergessen. Auf den Clowns lastete der Morgen danach mit voller Schwere. Nur Goshi schien frei von Lethargie. Aus seinem Zimmer drang gelegentlich ein lautes Gurren, das sich wie fremde Finger in die Ohren aller bohrte, die sich in seiner Hörweite befanden. Gonko und Roughshot saßen am Kartentisch, beide mit verdrießlichen Gesichtern. Um den Durchhänger nach dem verpatzten Auftritt zu bekämpfen, unterhielt sich Gonko mit Roughshot über die künftige Taktik gegenüber den Akrobaten.
»Wir tun zunächst mal so, als gäben wir uns geschlagen. Wenn wir uns sauer zeigen, wissen sie, dass wir gerade machtlos gegen sie sind. Wenn wir dagegen nett tun, werden sie garantiert misstrauisch. Also wünschen wir ihnen viel Erfolg bei den Proben. Jeden Tag. Und viel Glück für ihre Vorstellungen, wann immer einer auf dem Programm steht. Damit verunsichern wir sie derart, dass sie am Ende nicht mehr richtig proben können vor lauter Angst, jemand hätte ihre Seile angesägt oder irgendeine Schraube gelockert. Die werden ihr Zelt nicht mehr aus den Augen lassen.«
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens Richard Diamond, der Mordauftrag. Live aus dem altehrwürdigen Tanzsalon Ballhaus Berlin vom 22. März. Mit Tobias Kluckert, Ranja Bonalana, Santiago Ziesma, ja, der Santiago Ziesma, Detlef Bierstedt, Richard Barenberg, Luise Luno, Reinhard Scheunemann, Geräuschemacher Jörg Klinkenberg und Musiker Dirk Wilhelm. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.